Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wir sind wieder zurück mit Radis Erben, mit einer neuen Ausgabe, und es gibt so viel zu besprechen in dieser Sommervorbereitung beim TSV 1860. Olli ist immer bei mir in der Leitung. Und ja, heute, da gab es die große Enttäuschung zunächst, weil du exklusiv auf dieblaue24.com davon berichtet hast, dass der erste FC Kaiserslautern großes, großes Interesse an Tim Rieder hat, wo ja mittlerweile oder zwischenzeitlich eigentlich viel darauf hingedeutet hat, dass er doch den Löwen erhalten bleiben könnte. Also das war die große Nachricht heute früh, dass Tim Rieder sich offenbar dem ersten FC Kaiserslautern anschließen wird, Olli. Das ist erstmal richtig deprimierend.
Ja, das sind meine Informationen, die habe ich am Samstag bekommen, und es deutet alles darauf hin, dass Tim Rieder, oder beziehungsweise dass der Transfer von Tim Rieder demnächst zum ersten FC Kaiserslautern vermeldet wird.
Jetzt haben wir ja Alexander Schmidt auch in einer Ausgabe von Radis Erben gehört, wo er gesagt hat, also er hat Türkgücü abgesagt, Tim Rieder, weil er eine Liga höher spielen möchte. Tja, jetzt geht es aber nicht nur nach Tim Rieder, sondern jetzt geht es natürlich auch darum, wie viel Ablöse der erste FC Kaiserslautern zahlt, beziehungsweise wie viel Ablöse der FC Augsburg, also wie das aktuelle Verein, kassiert. Und da scheint es eben so zu sein, dass, und das ist schon ein bisschen verrückt, Olli, die Mannschaft, die ja in die Insolvenz gegangen ist, der erste FC Kaiserslautern, am meisten auf den Tisch legen kann. Verrückte Fußballwelt.
Ja, Tobi, das hatten wir ja schon mal besprochen, dass ich das genauso verrückt finde, einfach, dass ein Verein, der die Insolvenz anmeldet, beziehungsweise in die Insolvenz geht, dann plötzlich hier im Kaufrausch ist. Aber jetzt nochmal zu Tim Rieder. Prinzipiell wäre Tim Rieder gerne bei 60 geblieben. Diesen Wunsch konnte ihm der Verein offenbar nicht erfüllen. Ja, also er hat auch auf andere Angebote, hat andere Angebote abgesagt, um quasi zu 60 zu wechseln zu können. Da muss in den letzten Tagen irgendwas passiert sein, was den Tim jetzt dann umgestimmt hat und quasi dann einen Haken unter die ganze Sache machen hat lassen. Und diese Sache mit Kaiserslautern ist aus meiner Sicht auch eine kurzfristige Geschichte, die sich da aufgetan hat. Aber Tim ist so ein Spieler, der hat immer zu mir gesagt, wenn ich mit ihm gesprochen habe, wenn ich mit ihm ein Interview geführt habe, er will endlich ankommen. Ja? Und 60 war genau der Verein, wo er angekommen ist. Leider, so wie es momentan aussieht, lässt sich diese Symbiose nicht ausleben. Und ja, und Tim Rieder wird höchstwahrscheinlich oder aller Voraussicht nach sein Glück künftig in Kaiserslautern finden oder beziehungsweise suchen.
Wir versuchen heute die Themen so ein bisschen nach Wichtigkeit zu sortieren. Deswegen wollen wir natürlich auch darauf eingehen, was der Trainer Michael Köllner nach dem Testspiel gegen Bayreuth am Samstag gesagt hat. Und da hat es schon ein bisschen nach Biro gerochen irgendwie, als er gesagt hat, also 3-4 Qualitätsspiele müssen es sein. Und er hat auch vorher schon gesagt, dass es in Sachen Tim Rieder auch eine Lösung B und eine Lösung C geben würde. So, und diese Lösung B, die scheint sich jetzt ja herauszukristallisieren. Denn Sportbuzzer hat berichtet, dass es wohl schon sehr, sehr weit sein soll mit dem ehemaligen Bundesligaspieler, mit Edgar Pripp, der auch schon in Fürth gespielt hat, jetzt bei Hannover 96 unter Vertrag stand. Und da scheint es wohl relativ weit zu sein. Also Edgar Pripp, im Endeffekt ein ähnlicher Spieler wie ein Tim Rieder, ähnliche Position, könnte also zum TSV 1860 wechseln. Was sagst du dazu?
Also Edgar Pripp, erstmal, der Name ist natürlich interessant, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich kenne ihn hauptsächlich aus seiner Zeit bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Er ist 30 Jahre alt, hat über 100 Bundesligaspiele gemacht, dabei 6-mal in Schwarze getroffen. Also das Ganze hat natürlich auch einen Makel. Er hat in der kürzeren oder in der näheren Vergangenheit 2 Kreuzbandrisse gehabt. Das ist natürlich schon mal ein Handicap, aber Tobi, du hast es vorher schon in der Vorbesprechung gesagt, irgendeine Grote muss man schlucken. Jetzt ist es natürlich, aber er ist in einem guten Fußballalter, mit 30 ist man eigentlich gut beieinander. Er ist ein sehr variabler Spieler, also ich sehe ihn nicht so wie Tim Rieder. Edgar Pripp kann zum Beispiel auch auf den Außenbahnen spielen oder auch noch ein Stück weiter vorne als Tim Rieder. Also das ist auf jeden Fall ein sehr variabler Spieler. Und wenn es denn klar geht, diese Geschichte, dann ist es auf jeden Fall positiv zu bewerten.
Ja, die Hannoveraner hatten auch am Wochenende ein Testspiel. Pripp wurde da sozusagen nicht mehr berücksichtigt, um da nichts mehr zu riskieren. Er scheint auch, das war zu lesen, quasi durch die Vertragsauflösung ein Handgeld zu kassieren von Hannover, von seinem aktuellen Verein. Auch das ist für 60 wiederum gut, die natürlich nicht das große Gehalt bezahlen können. Also Edgar Pripp, eine, wenn es denn so kommt, eine absolute Top-Verpflichtung für den TSV 1860. Und dann wäre es ja schon einer von insgesamt 3, 4 Qualitätsspielern, die der Trainer gefordert hat. Und zwar nach dem Spiel gegen Bayreuth, 2:0 ging das Ganze aus am Samstag gegen den Regionalligisten, der aufsteigen möchte in die dritte Liga in der nächsten Saison. Das ist das eine. Das andere ist, die ganzen Jungs, die da mit drin waren, sie haben schon Spaß gemacht. Also das hat schon nicht so schlecht ausgesehen. Das Ergebnis mit 2:0, Olli, fand ich persönlich ein bisschen dünn.
Nein, ich nicht. Also Werner Loran hat ja mal vor Jahren gesagt, also gegen einen unterklassigen Gegner, also je Klasse musst du zwei Tore schießen. Das hat 60 geschafft, ja. Und ich persönlich habe eigentlich nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet, muss ich auch sagen, weil ich habe mal Bayreuth eigentlich stärker vorgestellt, als sie dann aufgetreten sind. Aber zur Ehrenrettung von Bayreuth muss ich natürlich auch sagen, die sind direkt aus dem Bus ausgestiegen, waren ja im Stau gestanden und sind dann direkt auf den Trainingsplatz und haben sich warm gemacht und sind dann sofort ins Spiel gegangen. Also ich habe mal persönlich Bayreuth ein bisschen stärker vorgestellt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die Leistung der Löwen schmälern will. Es war eine sehr engagierte Leistung natürlich. Gibt es gewaltige Luft nach oben, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Jungs, die auch auf dem Platz gestanden sind, also diese vielen Talente, die waren sehr engagiert. Einer ist herausgestochen aus meiner Sicht von den Jungen, das war Niklas Lang, das war der einzige Spieler, der 90 Minuten gespielt hat in der Innenverteidigung. Also das war sehr souverän. Klar muss man auch sagen, der Gegner war natürlich nur Regionalliga, aber das hat ordentlich ausgesehen und Niklas Lang ist deutlich weiter als noch vor ein paar Monaten, weil ich habe ihn ja oft genug gesehen, auch in der Bayernliga-Mannschaft. Also der hat schon einen Sprung gemacht.
Wollen wir doch das Ganze mal machen, so wie in der Saison auch, also mit den Bewertungen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das Spiel auf dem Fahrrad angeguckt, habe eine Fahrradtour gemacht, also habe jetzt nicht ganz so viel gesehen, was ich wirklich machen konnte, das Ganze auch so ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil die Löwen ja da richtig rangeklotzt haben mit der Technik und so weiter und so fort. Und ich kann es ja auch selber ein bisschen beurteilen, weil ich auch schon das ein oder andere Fußballspiel in meinem Leben im Fernsehen kommentieren durfte. Und da eben waren auch ein paar Vorbereitungsspiele dabei. Und was die technische Umsetzung angeht, also für ein Spiel eines Drittligisten gegen einen Regionalligisten, wirklich großes Kompliment an den TSV 1860. Das war echt top, richtig gut. Es gab sogar Zeitlupen und das ist keineswegs selbstverständlich. Also das ist wirklich nicht absolut die Regel oder normal. Nein, das ist es nicht in so einem Vorbereitungsspiel. Da habe ich schon alles gesehen. Also da haben die Löwen richtig viel investiert. Und bei den Kommentatoren, auch da muss ich ein großes Lob aussprechen, wenn wir beim Benoten sind. Das haben sie vorher noch nicht gemacht. Der Pressesprecher Rainer Kmet, dann auch noch der Bruder von Marco Hiller, Felix Hiller, der beim TSV 1860 arbeitet. Außerdem war auch noch Stefan Schneider ab und zu mit dabei. Also das haben die drei ganz ordentlich gemacht. Sie haben ein bisschen viel beschrieben, sie haben ein bisschen viel drumherum sich unterhalten. Die großen Kommentatoren sind sie vielleicht noch nicht, aber sie haben es ordentlich gemacht. Sie haben es wirklich ganz ordentlich gemacht. Für den ersten Einsatz war das wirklich richtig gut. Jetzt wollen wir dann natürlich auch mal zu den Spielern schauen, wie die sich präsentiert haben. Marco Hiller, wie hast du ihn gefunden? Note 3 hast du ihm gegeben. Was hat er zu tun gehabt?
Das ist richtig. Ich habe ihm die Note 3 gegeben. Er hat einen Kasten 0 gehalten. Natürlich waren wieder ein paar Wackler drin. Das gefällt mir bei ihm einfach überhaupt nicht. Und sein Bruder hat das ja auch leider nicht so richtig angesprochen bei seiner Premiere als Kommentator sozusagen bei tsv1860.de. Also ich erwarte mal von dem einfach viel mehr und er muss auch jetzt nochmal einen Sprung machen. Klar, er ist noch ein junger Torwart, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er muss sich jetzt einfach mal stabilisieren Und was mir auch nicht gefällt, er bräuchte einen Konkurrenten, der auch so ein bisschen auch ihn anschiebt. Da sehe ich momentan keinen. Das ist vielleicht ein Nachteil auch jetzt für seine Entwicklung, für Hillers Entwicklung, dass er sich möglicherweise ausruhen könnte, auch wenn er natürlich nicht der Typ dafür ist, dass er sich jetzt unbedingt ausruht. Wir wissen, er ist ein sehr ehrgeiziger Torwart, aber er muss sich natürlich weiter verbessern.
Bohnmann ist weg, Olli. Sein Nachfolger sozusagen in neue Nummer 2 ist jetzt Kretschmer. Er hat die zweite Hälfte gespielt, du hast ihm die 3 gegeben, aber du glaubst nicht, dass er Hiller angreifen kann.
Ja, Tom Kretschmer ist ein Talent, keine Frage, aber wir reden jetzt hier von der dritten Liga. Ja, also wenn Marco Hiller mal ausfallen sollte, ist durch eine Verletzung oder durch eine rote Karte, also dann habe ich wirklich gesagt Bauchweh, weil du brauchst einfach in der dritten Liga 2 gleichwertige Torhüter. Und ich traue Stand jetzt dem Tom Kretschmer noch nicht zu, dass er möglicherweise in der dritten Liga seine Premiere gibt.
Marius Wisch, er wird Stand jetzt, wenn wir mal den Kader so betrachten, absoluter Stammspieler sein beim TSV 1860. Er hat die 3 bekommen.
Ja, also der hat ein ordentliches Spiel gemacht. Natürlich muss man auch den Gegner sehen. Also die Abwehr wurde nicht richtig gefordert von 60, aber natürlich ist Marius Wilsch ein absoluter Fixpunkt bei 1860 München und da führt alles über ihn auf der rechten Seite.
In der zweiten Hälfte hat für ihn Akbovo gespielt. Auch er hat die 3 bekommen. Wer ist dieser Akbovo?
Ja, das ist der letztjährige Kapitän der U19-Mannschaft, die er in der Bayernliga gespielt hat, hat die Saison mit dem dritten Platz abgeschlossen. Ich habe natürlich ein paar Spiele gesehen von der U19. Meistens hat die U19 verloren oder unentschieden gespielt. Also ja, es ist ein Talent, aber da braucht man sich zu viel erwarten. Ich denke eher, dass sich dieser Spieler dann in der U21 wiederfinden wird.
Und dann sind wir weiter und zwar bei Lang, den du ja schon angesprochen hast. Traust du ihm zu, du hast ihm die 2 gegeben, traust du ihm zu, dass er Stammspieler werden könnte?
Ja, also wenn ich jetzt an so Mannschaften denke wie Dynamo Dresden, ja, dann weiß ich nicht, was ich jetzt genau sagen soll. Also Talent hat der Junge, keine Frage. Nicht umsonst hat ihn der VfB Stuttgart vor einem Jahr auf dem Schirm gehabt. Er wollte ihn verpflichten. Er hat auf jeden Fall Anlagen, keine Frage. Ob es dann schon zum Stammspieler reicht, das bezweifle ich jetzt ein bisschen, aber er ist zumindest einer, ein Kandidat für den 18er-Kader, sage ich mal so.
Quirin Moll, auch in der Verteidigung, eine Saison zum Vergessen hat er gespielt. Du hast ihm die 2 gegeben. Er hat dir gefallen?
Ja, er hat mir gefallen aus dem Grund, weil er zum ersten Mal einen Innenverteidiger gegeben hat und er kann einfach Fußball spielen und da sieht man einfach, ein guter Fußballer kann eigentlich auf jeder Position spielen und man dürfen nicht vergessen, er hat das Tor auch eingeleitet von Sascha Mölders, ja, aus dem Rückraum sozusagen und das war schon fein und der hat einfach eine Übersicht, ja, und das gefällt mir einfach an einem Fußballer, das ist jetzt was anderes als jetzt zum Beispiel ein Aufbauspieler wie jetzt Felix Weber oder Dennis Erdmann, ja, da werden meistens die Bälle gedroschen. Und Quirin Moll ist das komplette Gegenteil, ist ein feiner Fußballer, der weiß, was er macht mit dem Ball.
Semih Belkahir kam für ihn in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Auch er hatte großes Pech letztes Jahr, fiel lange Zeit verletzt aus. Er ist auch einer für die Zukunft. Du hast ihm die 3 gegeben.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, Semih Belkahir hat 1,5 Jahre nicht Fußball gespielt. Wir können uns erinnern an seinen Kreuzbandriss im Spiel gegen Fortuna Köln in der Saison 2018, 2019. Ich glaube, ich war es im letzten Heimspiel, ja. Es war im letzten Heimspiel. Und seitdem hat er nicht mehr gespielt. Und es war, sagen wir mal, eine ganz ordentliche Vorstellung jetzt gegen Bayreuth. Vor allem in der Luft ist er gut. Man merkt aber natürlich die fehlende Spielpraxis, die merkt man ihm natürlich an, dass er lange nicht am Ball war. Und er braucht jetzt einfach Spiele. Und dann schauen wir einfach weiter, wie er sich dann behaupten kann.
Grässler in der ersten Elf drin. Er hat ja schon vor einem halben Jahr einen Profivertrag bekommen. Die 3 hat er von dir bekommen nach dieser Partie. Wie hat er dir gefallen?
Ja, das war ansprechend. Also er war ja schon im Trainingslager dabei und hat dann guten Eindruck hinterlassen, damals in La Manga. Und ihm traue ich eigentlich am ehesten von allen Talenten zu, dass er, also klammern wir mal Niklas Lang aus, der war ja schon im letzten Jahr dabei auch im Kader. Also ich traue ihm schon zu, dass er unter den ersten 18 auf jeden Fall einen Platz bekommt.
Ist das so ein Fingerzeig oder einfach nur, weil es ein Testspiel ist? dass Steinhardt für ihn dann eingewechselt wurde in der zweiten Hälfte. Du hast Steinhardt die 3 gegeben. Muss der jetzt aufpassen?
Nein, das glaube ich nicht. Aber er muss sich natürlich wieder stabilisieren. Philipp Steinhardt, und er hat es ja selber gesagt vor kurzem in einem Interview, er will mehr Verantwortung übernehmen. Und das wäre auch wichtig für die Mannschaft, weil derzeit sieht es ja natürlich so aus, dass die Mannschaft sehr jung ist, hat einen Altersdurchschnitt von 22,2 Jahren. Also da ist natürlich auch Philipp Steinhardt gefragt oder gefordert auch. Und ich erwarte mir von ihm auch wieder mehr Torgefahr und vor allem auch mehr Vorlagen als es in der letzten Saison.
So, wieder ein Neuer, der also in der ersten Halbzeit gespielt hat. Kocic im Mittelfeld, er hat die 3 bekommen von dir.
Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, es war ein Testspiel gegen einen Regionalligisten. Das war alles ganz ordentlich, was man von den Jungen gesehen hat. Also da fiel eigentlich keiner ab. Ja? Und genauso war das für Milos Kocic. Er kommt aus der U17, die ist ja jetzt vor einigen Wochen oder Monaten aufgestiegen in die Bundesliga. Also er ist ein Aufstiegsheld sozusagen. Und da sind wir mal gespannt, was wir von ihm sehen dürfen. Ich kenne ihn eigentlich zu wenig. Ich habe zwar natürlich ein paar U17-Spiele in der letzten Saison angesehen, aber habe nicht den Fokus so auf ihn gerichtet gehabt, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was mich jetzt demnächst erwartet, bei den Spielen vor allem, weil im Training können wir leider nicht zusehen, wegen Corona, das wissen wir ja. Aber man muss jedem Talent eine Chance geben und auch ihm eben.
So viele neue Namen für ihn kam Dorda in der zweiten Hälfte. Er hat sich da, glaube ich, eingefügt, oder?
Ja, wie gesagt, die zweite Halbzeit war ein bisschen, ein bisschen turbulenter in Anführungszeichen. Also da hat die Ordnung schon ein bisschen gefehlt, aber es war natürlich, die Mannschaft hat in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt. Da muss man auch ein Auge zudrücken. Und da hat eben auch der junge Doron dazugehört, eben, den ich ja noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Ist ja eigentlich auch gar nicht Bestandteil dieses Kaders. Der war letztes Jahr auch in der U17 dabei und ja, schauen wir mal, ob er demnächst wieder vorspielen darf bei Michael Kölner.
Mannhardt, das ist einer, der fest aufgerückt ist zu den Profis. Wie hat er dir gefallen?
Ja, das war ordentlich auch. Der war letztes Jahr bei der U19 dabei, Mittelfeldspieler. Ja, das war ordentlich und ich kann mich erinnern, Michael Kölner hat ihn auch mal gelobt während des Spiels. Also das macht er nicht einfach so, dass er den Jungen aufbauen will, sondern er denkt sich dabei schon was. Und ja, das war ansprechend und ich denke schon, dass wir den in den nächsten Testspielen auch wieder sehen werden.
Einer der Löwen-Hoffnungsträger, das ist so, wurde für ihn dann eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Dennis Dressel, auch er hat die 3 von dir bekommen.
Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Tobi. Wie gesagt, das Testspiel dürfen wir jetzt nicht überbewerten. Also das war, jeder konnte sich 45 Minuten zeigen, bis auf Niklas Lang, der durfte 90 Minuten ran. Und ja, er hat seinen Dienst absolviert und hat keine großen Szenen gehabt, Dennis Dressel. Und deswegen die Note 3. Aber ist auch nicht abgefallen natürlich, ja. Aber er ist natürlich für mich ein großer Hoffnungsträger jetzt, weil mir hat schon gefallen, wie er sich da in den letzten Wochen in der Drittligasaison da gezeigt hat. Aber vor allem in Erinnerung ist natürlich diese 3 Tore gegen die Spielvereinigung Daching beim 3:0-Sieg. Also wenn er da weitermacht, dann dürfen sich die Löwenfans natürlich auf eine gute Saison von Dennis Dressel freuen.
So, freuen dürfen wir uns hoffentlich auch auf die Saison vom ersten echten Neuzugang. Das ist Tallich. Die Presse war da fast schon ein bisschen überschwänglich. Da gab es, glaube ich, in der Abendzeitung zu lesen, einen Rohdiamant, den Michael Kölner da schleifen muss, dass da ja richtig viel Gutes auf die Löwen wartet mit Tallich. Wie hast du ihn gesehen? Du hast ihm eine 3 gegeben.
Ja, also es war ein ordentlicher Auftritt auch bei ihm. Ich persönlich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet von ihm, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, der Junge ist 20 Jahre alt, kommt von Chemnitz, das erste Mal in die große Welt, in die große Fußballwelt nach München. Natürlich sind wir nur Drittligist, keine Frage, aber man muss ihm schon eine Eingewöhnungszeit geben und es gilt auch für einen Erik Thalik, der auf jeden Fall ein guter Spieler ist. Ich meine, wenn man seine Tore ansieht, die er in der letzten Saison für Chemnitz gemacht hat, also das ist schon Qualität, keine Frage. Aber natürlich muss man auch sagen, die Schuhe von Efkan Bekiroglu sind relativ groß für Erik Thalik. Aber ich traue es ihm natürlich zu, aber man muss ihm Eingewöhnungszeit geben.
War ihn von der Position her jetzt nicht so zu vergleichen, für ihn eingewechselt in der zweiten Hälfte. Auch auf ihm lastet, finde ich, so ein bisschen Druck, oder?
Nein, das sehe ich nicht, weil es ist für mich ein Spieler, der von vielen immer unterschätzt wird. Also ich unterhalte mich auch immer, bekomme dann immer irgendwelche Nachrichten bei Facebook oder bei Instagram, ja, was ich denn an dem Daniel Wein gefressen hätte. Also ist ein sehr dankbarer Spieler, der wirklich immer alles reinhaut und auch am Samstag beim Test gegen Bayreuth, also da hat er schon Präsenz auch wieder gezeigt, wenn es ein bisschen ruppig wurde, da hat er dagegen gehalten und das gefällt mir einfach bei ihm. Und ein Spiel von ihm ist für mich jetzt unvergessen, das war das Spiel auch gegen Saarbrücken damals beim Stand von 0-2 im Grünwalder Stadion, wir erinnern uns alle an dieses tolle Erlebnis und da hat er als einer der ganz wenigen dagegen gehalten im Mittelfeld und das vergesse ich ihm nie.
Einer der Hoffnungsträger auch aufgrund der letzten Saison ist Klassen, wo es auch geheißen hat bei ihm um Greilinger, da sollen sich jetzt die Löwenfans mal nicht so viele Sorgen machen, hat ja Günter Gorenzel gesagt, weil er hat da in Sachen Verträgen schon so vorgesorgt, dass da es mit dem Teufel zugehen müsste, wenn da nicht mindestens eine Ablöse rausspringen würde. Also Klassen, einer der Hoffnungsträger, ich glaube, da einigen wir uns drauf. Er hat die 3 bekommen von dir, wie hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Tobi, aber es gilt auch für ihn. Das war ein Testspiel gegen einen Regionalligisten, also da kommen bestimmt härtere Tests jetzt schon am kommenden Samstag gegen Jahn Regensburg.
Ja.
Es ist ein Auftritt, es war von ihm ein Auftritt mit Licht und Schatten. Ja, ich habe ihm trotzdem die Note 3 gegeben. In der Liga, beziehungsweise gegen höhere oder bessere Gegner, erwarte ich mir dann deutlich mehr von ihm. Du hast vorhin das angesprochen, seine Zukunft, seine Perspektive bei 60, also sein Vertrag läuft ja 2021 aus. Also ich habe da ein bisschen Bedenken, dass man mit ihm den Vertrag verlängern kann, weil er will natürlich auch mal jetzt, sage ich mal, höherklassig spielen und er sieht seine Zukunft auch nicht unbedingt in der dritten Liga und ich habe da so meine Befürchtung, dass es nichts werden wird mit einer Vertragsverlängerung, aber warten einfach mal ab, was Günter Gorenzel aus dem Hut zaubern kann. Also er hat meines Wissens keine Option in seinem Vertrag drin. Das gilt nur für Greilinger und für Dressel.
Okay, gut, dann lassen wir das mal so stehen. Also so hatte ich zumindest verstanden, was da ja der Sportchef sozusagen von sich gegeben hat auf der Pressekonferenz. Also das gilt für Klassen deines Wissens nicht. Lassen wir das mal so stehen. Johann Chayo kam für ihn in die Partie und machte dann auch das 2-0.
Ja, Tobi, den Ball hättest wahrscheinlich auch du gemacht. Also die Vorarbeit war natürlich von Stefan Lex exzellent. Ich glaube zwar, dass vor diesem Tor ein Foulspiel hätte geahndet werden müssen. Timo Ross, der Trainer der Bayreuther, hat das auch schwer reklamiert, aber Chayo hat dann das Tor wirklich souverän gemacht und den Fuß hingehalten und aus 60 Metern eingeschoben. Was mir bei ihm aufgefallen ist, er ist ein sehr kantiger Spieler, also er ist nicht besonders groß, aber er ist sehr robust und er geht dahin, wo es weh tut. Das hat mir beim Prinz Owusu in der letzten Saison ein paar Mal gefehlt. Also das hat mir bei ihm gefallen, aber ich habe da so meine Zweifel, dass es für höhere Ansprüche bei 60 bei ihm reicht. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber er hat ein Tor gemacht, das spricht für ihn und jetzt schauen wir mal, was er demnächst anbietet.
Die Zweifel hast du wahrscheinlich bei Greilinger nicht. Er hat dir sehr gut gefallen, du hast ihm die 2 gegeben. Auch er ist einer der Hoffnungsträger. Auch er muss den nächsten Schritt jetzt gehen bei 60 München.
Ja klar, also er war jetzt gegen Bayreuth ein belebendes Element. Er hat ein paar gute Szenen gehabt. Ihm kommt natürlich entgegen, dass er brutale Schnelligkeit hat. Darauf wird auch Michael Köllner setzen. Denke ich mal, wenn er sein Spiel umstellen will, also jetzt vom Ballbesitz Fußball, jetzt zum Umschaltspiel, jetzt zum Umschaltfußball, da kommt natürlich, oder diese Variante kommt dann dem Trainer natürlich entgegen, wenn er mit Greilinger oder mit Greilinger so einen Spieler auf dem Rasen zu haben, der lebt von seinem Herz, von seiner Schnelligkeit, muss natürlich den Kopf noch öfters nach oben nehmen, keine Frage. Aber es ist so ein Spieler, der alles gibt für 60 und genau sowas braucht man.
Durance für ihn eingewechselt. Er ist ebenfalls aufgerückt in den Profikader und er ist jetzt nicht mehr einer von den ganz Jungen. Du hast ihm, ich glaube, als Einzigem die Note 4 gegeben. Warum?
Ja, warum? Ich sag mal, er hat hier die Chance, sich zu präsentieren und das war ein bisschen mager, muss ich sagen. Auch mir fehlt bei ihm ein bisschen die Athletik, die Schnelligkeit. Und da sieht man einfach, dass die Luft in der dritten Liga ein bisschen dünner wird. Er ist, ich glaube, meines Wissens im letzten Jahr auch nicht unbedingt in der Bayernliga-Mannschaft so als Stammspieler zum Zug gekommen. Also der muss sich schon gewaltig steigern. Aber ja, er hat die Zeit jetzt oder er hat die Möglichkeit, sich bei Michael Köllner zu präsentieren. Und vielleicht kommt es am kommenden Wochenende gegen Regensburg, vielleicht performt er da ganz anders und oder widerlegt mich dann auch. Ja.
So, Sascha Mölders ist ein Jahr älter geworden, aber ein paar Kilo leichter. vielleicht hat das ja den Einfluss in dieser Saison, dass er das vielleicht wiederholen kann, was ihm letztes Jahr gelungen ist. Er hat wieder das Tor gemacht, nach 10 Minuten hat sich da gut durchgesetzt und dann quasi ins lange Eck abgeschlossen. Die Note 2 hast du ihm gegeben. Wie hat er dir gefallen?
Ja, man, dass er das erste Tor schießt, man, das spricht für ihn. Ja. Also er hat in den letzten so 15 Tore erzielt, 15 weitere Treffer vorbereitet und er ist jetzt ein Jahr älter geworden, also er ist 35. Er geht jetzt womöglich in seine letzte Profisaison. Ich hoffe, dass er diese Leistung, die er in der vergangenen Saison gebracht hat, wieder bestätigen kann, weil 60 braucht die Tore von Sascha Mölders und braucht auch ihn als Präsenzspieler auf dem Platz.
Und 60 braucht auch die Tore von Stefan Lex. Das haben übrigens auch die Kommentatoren am Samstag so, ja, mehr oder weniger eingefordert. Sind auch darauf eingegangen, dass er in der letzten Saison durchaus hätte öfter treffen dürfen. Stefan Lex, er kam für Sascha Mölders ins Spiel mit der Note 3, hat er sich also präsentiert.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, er hat das Tor, das 2-0 super vorbereitet, auch wenn ich davon ausgehe, dass es ein Foulspiel war. Aber da machen wir jetzt mal beide Augen zu. Das spricht für ihn in diesem Testspiel. Ja klar, wann ist genug für einen Stürmer? Wie viele Tore soll er machen? Natürlich hätte Stefan Lex in der vergangenen Saison mehr Tore machen können. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, er hat wichtige Tore für 60 gemacht. Ich erinnere nur an das erste Spiel nach Daniel Birovka in Halle zum Beispiel. Das 1-0 gemacht, Siegtor erzielt. Also Stefan Lex hat sein bestes Halbjahr oder seine besten Monate bei 60 gespielt jetzt in der letzten Saison. Ja, also er hat sich ganz anders präsentiert als in seiner ersten Saison. Also diese Zaghaftigkeit, die hat er abgelegt. Und er ist ein ganz wichtiger Spieler in dem System von Michael Köllner. Und ich glaube schon, dass er nächstes Jahr vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen wird und möglicherweise auch zweistellig treffen kann.
In der zweiten Halbzeit gab es dann noch, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, einen Alu-Treffer, der bei Reuter 2-0 am Ende, also das Ergebnis gegen den Regionalligisten. Das konnte sich durchaus sehen lassen. So, und im Anschluss hat dann Michael Köllner 3-4 Qualitätsspieler, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, gefordert. Ist das so ein Hilferuf jetzt vom Trainer gewesen? Was meinst du?
Ja, es hat mich natürlich an die Zeit von Daniel Birovka erinnert. Der hat nichts anderes gesagt. Der Michael Köllner hat die Worte natürlich ein bisschen anders verpackt. Aber ist ja klar, Michael Köllner will mit 60, hat mit 60 Ziele, ja, und kann sich nicht zufrieden geben, hier mit einer besseren Jugendmannschaft aufzulaufen. Wir reden hier von 60 München. Und ich war ja vor kurzem bei Werner Loran in Wagingen, der hat es ja auch gesagt. Der Anspruch von 60 München darf nicht die dritte Liga sein, sondern muss mindestens die zweite Liga sein, wenn nicht die erste.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir wollen uns jetzt mal über andere Themen unterhalten, weg von dem Spiel. Es wird natürlich jetzt dann am Wochenende ja sehr interessant, wenn gegen Regensburg gespielt wird. Also das ist dann schon ein absoluter Prüfstein. Viele Löwenfans werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sie an unschöne Dinge erinnert werden aus der Vergangenheit. Mir geht's da, um ehrlich zu sein, ähnlich. Was für eine katastrophale Relegation, die 60 gegen Regensburg hingelegt hat. Regensburg seitdem also in der zweiten Liga. Jetzt wollen wir uns aber auch über die positiven Dinge unterhalten. Und das ist schon Wahnsinn, Olli. Also der Löwenfan in seiner Unterstützung, man kann immer auf ihn zählen, wenn man auch auf sonst niemanden zählen kann beim TSV 1860. Aber auf den Fan ist immer Verlass. Es ist der Wahnsinn. Es waren am 14. August 3.000 Dauerkarten schon verkauft mit 80% auf die Herzvariante, also ohne Rückforderungsmöglichkeit. Auch wenn wegen Corona keine Fans ins Stadion dürfen, dann kann sozusagen mit dieser Herzvariante Löwenherz kein Geld zurückgefordert werden. Also das ist schon der absolute Hammer. 3.000 Dauerkarten, jetzt schon wieder weg. Brutal.
Ja, das ist natürlich sensationell, aber das ist das große Pauspfand, das 60 München hat. Die Fans, also ich kann mich erinnern, in der Bayernliga-Zeit, also in der harten Bayernliga-Zeit, 9,5 Jahre in der dritten Liga, haben sie überstanden und dann sind wir wieder aufgestiegen. Damals dann 94 in Meppen in die Bundesliga zurückgekehrt und ja, auf den Löwenfan kann man sich einfach verlassen. Und das ist einfach eine eingeschworene Gemeinschaft, auch wenn es natürlich zwei Lager gibt, leider immer noch. Die einen halt eben die Traditionalisten, die am liebsten das Grünwalder Stadion gar nicht mehr verlassen würden und egal welche Liga eben gespielt wird. Und die anderen wollen halt endlich wieder diesen großen Fußball erleben. Ja, und wenn ich wäre dafür, finde man einen Mittelweg, ja, zweite Liga erstmal und sich dann langsam wieder nach oben ranzuroppen, das wäre ideal und das wünsche ich mir einfach für diese Fans auch, diese Leidenszeit endlich zu beenden, weil es ist wirklich schlimm, wenn man so einen Verein wie 60 München in der dritten Liga sehen muss.
Ja, und vielleicht kommen ja auch mal Spieler zurück, die auch Löwenherz haben, also die den Löwen ganz tief drin haben im Herzen. Nicht nur die Fans haben ihn tief drin im Herzen, sondern auch der ein oder andere Spieler. Und das hat auch Fabian Johnson gesagt, der bei Borussia Mönchengladbach zwischenzeitlich mal auf dem Sprung zum FC Barcelona war. Er bekommt seinen Vertrag in Mönchengladbach nicht verlängert, steht aktuell ohne Club da und hat gesagt, Zitat, mit 1860 verbindet mich natürlich auch emotional einiges. Heißt das jetzt, der könnte sich das vorstellen, in die dritte Liga zu gehen?
Ja, aber da muss man ihm natürlich eine Perspektive aufzeigen, das ist auch klar, weil Fabian Johnson hat natürlich schon noch einen Anspruch, auf einem guten Niveau Fußball zu spielen, aber stand jetzt, glaube ich, nicht dran, dass Fabian Johnson und 60 München zusammenfinden werden.
Es gibt noch einige andere Ex-Löwen, die momentan, zumindest so viel ich weiß, ohne Verein noch dastehen. Einer, der 60 München brutal viel zu verdanken hat. Ich weiß, du sagst jetzt wieder Tobi, du Träumer und keine Ahnung, was du mir gleich in den Kopf werfen wirst. Aber wenn einer 60 München alles zu verdanken hat, finde ich, dann ist es ein José Holebas, der zu Olympiakos Piräus anschließend gewechselt ist, zum AS Rom, jetzt zuletzt bei Watford in der Premier League ewig gespielt hat. Der hat, ich glaube, 60 München alles zu verdanken, weil er eines Tages irgendwann aus der Reserve geholt wurde, zu den Profis hochgezogen wurde, ich glaube, im Alter von 24 schon, und ihm dann einen Profivertrag gegeben wurde. Kannst du dir sowas vorstellen? Also José Holebas auf der einen Seite, dann haben wir auch gehört, dass zum Beispiel ein Daniel Bayer keinen Vertrag mehr in Augsburg bekommt. Also ist das möglich, dass sich so ein paar Ex-Löwen vielleicht dazu entschließen, zu den Löwen zurückzukehren?
Also jetzt gehen wir mal erst zu José Holebas. Er ist 36 Jahre alt und im Grunde hat er sich alles selbst zu verdanken, dass er diesen Weg gemacht hat, weil ohne dieses große Herz von ihm hätte er nie diesen Weg gehen können. Er wurde Nationalspieler, heute Europameisterschaft, war Premier League-Spieler, hat in der Champions League gespielt mit dem AS Rom. Also ich glaube, sein Weg geht noch woanders hin. Er ist 36 Jahre alt, aber wenn man sich den Körper von dem anschaut, das ist schon brutal. Das ist ein richtiger Killer. Und ich habe ab und zu Kontakt mit ihm. Also sein Weg führt auf jeden Fall nicht zu 60 zurück. Er informiert sich aber regelmäßig auch auf die Blaue 24 über seine Löwen, keine Frage. Aber der Weg zu 60 wird auf jeden Fall nicht mit José Holebas sich finden.
Und Daniel Bayer?
Ja, den würde ich natürlich gerne sehen hier. Ich kenne Daniel Bayer natürlich sehr gut und ich fand das unschön, was da in Augsburg passiert ist. Wie er da mehr oder weniger, es war eigentlich der Plan, dass er nach seiner Karriere beim FC Augsburg einen Job übernimmt und dass dann, oder sagen wir so, dass Heiko Herrlich so viel Macht bekommt, ja. Und diesen Machtkampf dann auch gegen Daniel Bayer gewinnt, das finde ich schon sehr traurig und auch ein bisschen bezeichnend für das Klima beim FC Augsburg. Ja. Aber ich kann mir Daniel Bayer auch bei uns nicht vorstellen. Er ist jetzt 36 Jahre alt. Ich glaube, dass er nochmal so ein Angebot annimmt, vielleicht aus der Major League Soccer in den USA. Also zu 60 glaube ich nicht, dass er zurückkehren wird.
Schade, weil dann hätten wir diese 3, 4 Qualitätsspieler ja beisammen. Also dann würde das ja...
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, Daniel Bayer hat jetzt 10 Jahre lang mehr oder weniger erste Liga gespielt. Er war immer Stammspieler und dritte Liga ist schon nochmal, da muss man sich richtig reinhauen. Und in der ersten Liga oder zweiten Liga ist es aus meiner Sicht einfacher zu spielen, ja, fußballerisch einfacher zu spielen. Die dritte Liga ist eine richtige Treterliga, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube nicht, dass sich ein Spieler aus der ersten Liga das unbedingt antut, jetzt hier in der dritten Liga nochmal ein paar auf die Socken zu bekommen.
Mal weg von Spielern hin zur Mitgliederversammlung, Olli. Die wirft ja auch ihre Schatten voraus, soll am, ich glaube, 20. September stattfinden. Wie das funktionieren soll, das weiß wahrscheinlich nur Robert Reisinger, der ein absoluter Verfechter der Versammlung ist, im Zenit mit Menschen vor Ort. Ich bin da, vorsichtig ausgedrückt, extrem skeptisch, dass das so passieren wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Versammlungen mit 1000 Menschen plus dann erlaubt sein werden im September, noch dazu, wo aktuell die Corona-Fälle wieder sprunghaft nach oben gehen. Also die Veranstaltung, das hat man gesehen, an der wird weiterhin festgehalten, es soll ein Hygienekonzept geben und so weiter und so fort. Allein mir fehlt der Glaube. So, jetzt wäre es ja, was die Abstimmungen angeht, Olli, in diesem Jahr nicht ganz so brisant. Aber dann hat sich der Fußballabteilungsleiter Beer gemeldet und gesagt, dass, Zitat, eine Online-Wahl bei 1860, Zitat, Briefwahl durch die Hintertür, Zitat Ende, wäre. Wovon haben Sie denn Angst eigentlich? Das wäre doch gut.
Ja, für eine Seite ist es gut, für die andere Seite ist es schlecht. Also ehrlich gesagt, man weiß ja, diese Gedanken von diesen Herren, denen kann ich nicht folgen. Also klar, sie haben sich jetzt was aufgebaut über all die Jahre und wollen natürlich ihr Revier verteidigen. Ich sage mal so, wir sind im Jahr 2020 im digitalen Schaufenster sozusagen. Wir wissen ja auch, große Firmen machen ihre Versammlungen alle online, auch vor allem jetzt in dieser Phase. Warum das bei 60 nicht möglich ist, ich weiß es nicht. Jeder kann sich seinen Reim selber drauf machen. Aber wir haben die Situation jetzt hier mit dem e.V., dass die halt ihre Mitglieder in einer Präsenzversammlung abhalten würden. Kann man sie verstehen, natürlich. Aber man darf eines nicht vergessen, die alten Leute jetzt in Zeiten von Corona werden sicherlich nicht kommen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt ein Vorteil für gesamt 1860. Aber gut, das ist mal die Entscheidung des Präsidiums, was sie denn machen. Und ja, wir müssen es so durchziehen, leider.
So, ein Zitat noch von Roman Beer, weil ich es so schlimm finde. Er hat dann auch noch gesagt, und zwar in der SZ, es ist Briefwahl durch die Hintertür und er hält es für, Zitat, kritisch, wenn man sich in einer Veranstaltung nicht mehr mit Argumenten auseinandersetzt. Jetzt frage ich mich, ob denn, wenn man zukünftig den Bundestag wählt, ob man sich vorher eine Sitzung in Berlin anhören muss und am Bundestag eine Sitzung teilnehmen muss, um dann wählen zu dürfen. Da geht Briefwahl ja auch. Also ich glaube, das sieht da ein bisschen, da interpretiert er ein bisschen zu viel rein, aus meiner persönlichen Sicht. Also warum soll bei einem Bundestag eine Briefwahl möglich sein und bei einem Verein nicht? Die Mitglieder haben eine demokratische Möglichkeit abzustimmen durch Briefwahl oder durch Online-Wahl oder durch was auch immer. Also das, da glaube ich, interpretiert er tatsächlich ein bisschen zu viel hinein. Und er sagt dann auch noch, dass die Gefahr groß sei, Zitat, dass die Mitglieder sagen, ich höre mir doch keine stundenlangen Debatten an, sondern gebe einfach meine Stimme ab, Zitat Ende. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil nämlich bei den Versammlungen im Zenit es ja im Endeffekt die meiste Zeit so ist, dass diese Diskussionen so lang dauern, bis sich immer mehr Fans am Sonntagnachmittag, Abend verabschieden aus der Halle, bis dann nur noch ein paar wenige zusammensitzen und die dann am Ende abstimmen. Oder sehe ich das verkehrt?
Das siehst du absolut richtig, Tobi. Ich will eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Der Roman Beer ist ja auch ein ganz besonderer Funktionär. Er hat auch den Namen in der Medienbranche Erklärbär. Also mehr brauche ich jetzt, will ich dazu auch gar nicht sagen, weil diese Funktionäre, die machen ihr eigenes Ding, sollen sie machen, sollen sie glücklich werden. Ich sehe 60 einfach anders.
Absolut, ich sehe 60 auch anders als diese Funktionäre beim eingetragenen Verein. Das ist also der Punkt zum Thema Mitgliederversammlung. Gibt ganz interessanten Artikel noch auf dieblaue24.com, was so eine Online-Wahl den KSC gekostet hat. Also das ist, glaube ich, schon auch vergleichbar. Und insofern wird man da sehen, dass dann bei den Kosten nicht mehr so viel um ist mit einer Präsenzveranstaltung oder einer Online-Wahl. Jetzt wollen wir noch kurz über so ein paar Personalien reden rund um den TSV 1860. Fadel Moru, der wurde zuletzt getestet, ein Talent, ein Abwehrtalent aus Burghausen. Er wird nicht fest verpflichtet. Ja, mangels an der Qualität oder woran hat es gehapert?
Michael Köllner hat gesagt, wir hatten einen guten Eindruck hinterlassen, aber sie haben auf dieser Position keinen Bedarf. Warum sind dann, er hat gesagt, es war auch ein Tipp für 60 und deswegen wollten sie sich anschauen, aber sie werden ihn nicht verpflichten. Seine Reise geht weiter oder er wird weiter in Burghausen verpflichtet. Ich habe gehört, auch noch ein anderer Regionalligist hat Interesse an ihm. Also ich kenne den Spieler nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass er einmal gegen 60 gespielt hat mit Unterföhring. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Ja, einer, der den TSV 1860 definitiv verlassen wird, ist Nico Kager. Hat ja auch durch das Trikot-Gate, so will ich das jetzt mal nennen, erfahren, dass seine Zukunft nicht mehr an der Grünwalder Straße liegt. Er wird als frisch gebackener Familienvater zum Regionalligisten Elversberg wahrscheinlich wechseln. Also das haben wir zumindest zuletzt gehört, hast du auch berichtet. Und er hat heute nochmal so ein bisschen mit den Verantwortlichen abgerechnet.
Ja, das wundert mich nicht. Ich finde es auch gut, dass man Spieler aus der Deckung geht und so ein bisschen auch die Fans daran beteiligen lässt, was eigentlich wirklich los ist oder wie die Spieler auch denken. Und dass der Abschied oder verschiedene Abschiede von Spielern einfach nicht so war, wie man sich es eigentlich vorstellt, in einem normalen Profiverein oder beim Amateurverein, ist auch klar. Ja, also ich finde es auch gut, nicht gut. Ich habe da meine Meinung schon kundgetan. Also wenn man Spieler ist, dann hat man einfach einen sauberen Abschied verdient und den habe ich einfach bei 60 vermisst.
So, wir wollen auch noch ein bisschen weiterschauen in die Vorstadt zur Spielvereinigung Unterhaching. Da wurde bekannt gegeben, dass Arif van Lent, ehemals Werder Bremen, neuer Trainer wird, Nachfolger von Klaus Schromm. Das hat uns ein bisschen überrascht, aber heute dann die Info, dass Ex-Löwenkapitän Roman Tietze Co-Trainer wird. Also die Hachinger, die schaffen es, ehemalige Löwen auch in Funktionärsebene an sich zu binden. Beim TSV 1860 schafft man das nicht.
Ja, wenn ich mich erinnere, soweit ich mich erinnern kann, war ja Roman Tietze schon mal Co-Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und was auch aus 1860 Sicht interessant ist, Robert Lechleiter, der bisherige U21-Trainer und absolute Löwen-Fan, wird quasi sein Mitspieler als Co-Trainer bei der Spielvereinigung Unterhaching. Das ist ein absoluter Löwen-Fan, der Wechsel leider nie zu 60 geklappt. Er kommt ja aus Assling, das ist eine Gemeinde im Landkreis Rosenheim. Ja, und das ist ein sehr sympathischer Junge, ein absoluter Hardcore-Löwen-Fan und ich wünsche beiden natürlich alles Gute, aber natürlich gegen 60 natürlich nicht.
Die beste Nachricht des Tages, die war, dass eventuell, und das soll es auch schon sehr bald sein, das wollen wir jetzt nochmal so festhalten, laut Sportwasser, dass Edgar Britt womöglich zum TSV 1860 wechselt. Es soll, wie gesagt, sehr, sehr weit schon geblieben sein, diese Verhandlungen, dass wir eine absolute Verstärkung für 60 München in der kommenden Drittligasaison. Das ist die positive Nachricht des Tages, die negative, dass sich ja, die Weiterverpflichtung von Tim Rieder damit erledigt hat, weil er wohl nach Kaiserslautern wechseln wird. Wir haben eine Nachtschicht eingelegt mit Radis Erben, das muss auch mal sein. Und ja, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und vielleicht gibt es ja dann schon die fixe Verpflichtung von Edgar Pritt zu vermelden. Wir melden uns wieder bei euch. Das soll es gewesen sein mit Radis Erben. Bis bald. Servus.
Ciao. Servus, Patrick.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.